Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Anfang des Jahres haben wir hier in Fazit Deutschlandfunk Kultur die kleine Reihe Imagine begonnen, mit der wir ein bisschen die Fantasie anregen wollen, und zwar die Fantasie von Kuratorinnen und Kuratoren. Wir fragen, welches Ausstellungsprojekt würden Sie denn gerne mal umsetzen, wenn es keinerlei Zwänge gäbe, keine finanziellen Einschränkungen, keine zeitlichen oder sonst wie organisatorischen Probleme und selbstverständlich, wenn es kein Corona gäbe. Diese fantasieanregende, man kann auch sagen utopische Frage, möchte ich heute mit Stefan Weber erörtern. Der Islamwissenschaftler ist Direktor des Museums für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin und er ist jetzt zugeschaltet. Herr Weber, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Museumsinsel in Berlin, der Umbau des Pergamon-Museums kommt voran. Sie bekommen für Ihr Museum 2025 dreimal so viel Ausstellungsfläche, glaube ich. Zeit also, mal einen Traum zu erzählen oder einfach mal zu träumen. Welche Ausstellungsidee würden Sie denn wahnsinnig gerne mal realisieren?
Ja, das sind so viele, aber so ein bisschen habe ich ein Lieblingsobjekt, was aus Syrien kommt, aus Aleppo. Da habe ich lange gelebt und ich habe viele solche Altstadthäuser besucht und erforscht, aus denen auch unser Aleppo-Zimmer kommt. Und das ist schon was ganz Einmaliges. Es ist nicht so riesig groß wie der Pergamonaltar und es schaut so nach außen, sondern mehr nach innen. Ist 7,50 Meter breit, aber irgendwie aufgeklappt stehen, also Wände drin, 10 Meter lang sind die. Und überall, über auf 3 Meter Höhe, sind Malereien an langen Paneelen aufgezogen, Dutzende und Aberdutzende von Malereien. Und man muss praktisch in das Zimmer hineingehen. Und das ist so, wenn man jetzt ins Museum für Islamische Kunst kommt, von Ishtar-Tor die Treppe hoch, ist das auch schon so ein Hineintauchen. Und das wollen wir nochmal herausarbeiten, denn wenn man hineinschaut, dann direkt gegenüber sieht man schon Paneelen, die einen so ein bisschen komisch vorkommen, denn da ist so eine Abendmahlszene, aber alle haben Turbane auf, hatten sie ja wahrscheinlich auch. Und verschiedene Szenen, die wir aus der christlichen Geschichte kennen, sind dort aufgezeichnet, aufgemalt, wunderbaren, tollen Farben, mit prachtvollen Gewändern, natürlich in der östlichen. Diese Szenen sind aber auch Szenen wieder, die Muslime genauso gut finden wie Christen. Letzte Abendmahl, Maria spielt mit Jesus im Tempel, Abraham und Isaak oder Ismail. Das sind so alles christliche Elemente dieses Zimmers von einem Aleppiner, der wahrscheinlich Armenier war. Der hieß Isa ibn Butrus. Und auf der anderen Seite höfische Szenen. Da gibt es eine Jagd mit großem Gewehr auf dem Schneegeparden, Grillfeste, ein Herrscher thront, lässt sich abgeschlagene Köpfe servieren. Also ganz gruselige Szenen zum Teil. Und dann überall kleine Medaillons mit Tieren, Gauklern, verschiedenen, auch mystischen Elementen. Also man sieht so ein bisschen so die Exotis des Alltäglichen, Gaukler und Europäer und ein Tanzbär. Auf der anderen Seite so eine Ästhetisierung von wunderbaren Wesen, die es gar nicht gibt anscheinend für Menschen vor 400 Jahren vielleicht doch, wie Drache und Phönix, Löwen und Hirschschillings. Das sind alles so chinesische Elemente, die mit in die islamische Kunst hineingekommen sind.
Das alles ist zu sehen im Aleppo-Zimmer. Das geht auf das frühe 17. Jahrhundert zurück in Ihrem Museum, ein Prunkstück in Ihrem Museum, dieses Aleppo-Zimmer. Was würden Sie denn jetzt mit diesem Zimmer, mit dieser Wandverkleidung denn machen, Herr Weber?
Ja, es gibt so mehrere Dinge. Einerseits ist dieser Raum. Der Raum ist so ein bisschen wie, man kann nicht das vergleichen mit einer gotischen Kathedrale, die ja nicht nur der unglaublich tolle Raum ist, sondern da gibt es eine Inszenierung drin. Gerüche, Licht, Ton, Orgeltöne. Und auch dort in diesem Zimmer gab es immer Soirees abends aus multiethnischen, multireligiösen Gruppen zusammengesetzt, lokale Traditionen und ein östliches Crossover spielend. Gleichzeitig aber auch der Geruch von Blumen, Jasmin, Orangenblüten aus dem Hof rüberströmen, das Plätschern des Wassers im Haus selber, im Innenhof oder auch im Zimmer selber. Denn all diese Häuser hatten auch Wasseranschluss und Brunnen schon vor 400, 500 Jahren. Was man dort versuchen könnte mit Geruchsstationen, mit Geräuschen, mit Bildern nachzustellen, das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber auch heute ist es schwer, sich nochmal in diesen kulturellen Reichtum damals hineinzuversetzen.
Also ein bisschen ein Entrücken aus der Gegenwart?
Ja, aber vielleicht auch wieder mit der Gegenwart verbinden. Einerseits bleiben wir mal kurz noch beim Entrücken, was die Leute anhatten, wie sie gesprochen haben, wie sie eine Kaffeetasse gehalten haben, halt nicht mit dem abgespreizten Fingern, sondern auf Fingerspitzen. Es gibt so einen Habitus, was gut ist und was nicht gut ist, how to do and not to do. Diese Dinge findet man auch in Aleppo, in dieser bürgerlichen Kultur damals sehr stark. Das ist was ganz Besonderes, auch nochmal zu hören, was ist der kulturelle Reichtum, das kulturelle Kapital von solchen Gesellschaften. Auf der anderen Seite natürlich wieder heute, ja klar, wie kommt so ein Zimmer nach Deutschland? Das hat damals eine deutsche Aleppiner Kauffrau, Frau Martha Koch, gekauft und dann das Museum verkauft, ist auf Wanderschaft gegangen. Damals wollte man diese alten Vertäfelungen loswerden und wollte man hübschere, so barockmäßige Einrichtungen machen, Stühle rein anstatt Tische. Das war eine Mode in Aleppo, wie in vielen anderen Städten am Osten, anstatt auf Divanen und Kissen zu sitzen. Dieses Wandern, dieser kulturelle Umbruch der Zeit, dieses Wandern hierher, dann aber auch wieder mit der Bedeutung heute für die Menschen, die aus dem Nahen Osten zu uns gekommen sind, ist das dann auch nochmal eine Bedeutung. Wir arbeiten gerade mit Aleppiner Fachleuten an Vorschlägen zum Wiederaufbau von Aleppo. Und das tun wir mit Personen, die diese Fluchterfahrung als Wissenschaftler hatten, bei uns mit angestellt sind und auf einmal wieder dem eine ganz neue Bedeutungswende geben. Und das macht es extrem spannend, diesem Jetzt und Damals diesen Raum auch nochmal einen neuen Sozialraum zu geben.
Herr Weber, in der Theaterszene gibt es sogenannte Reenactments oder auch Immersion. Also Szenen werden nachgestellt oder man taucht ein in eine virtuelle Realität. Geht das in diese Richtung, was Ihnen da so vorschwebt?
Ja, natürlich, man kann das mit, das machen wir auch mit Augmented Reality, dass wir diesen Raum inszenieren können über eine Brille, aber das ist natürlich auch wieder sowas, ja, das kann dann einer machen, aber diese Räume sind ja auch Begegnungsräume gewesen, in denen man das ganz ja, natürliche Wahrnehmen, die Sinne, den Raum wahrnehmen, den Geruch wahrnehmen, die Musik wahrnehmen, dass diese Dinge viel intensiver und interessanter sind als eine digitale Rekonstruktion, die auch hilfreich sein kann, aber die das nicht ersetzt. Ich würde lieber in die Richtung gehen, sinnliche Erfahrung als Augmented Reality. Mhm. Man kann auch beides machen, warum nicht, wenn man jetzt genug Geld und Raum hat. Sie haben ja gesagt, ich darf alles machen.
Genau.
Machen wir das zusammen.
Ist das Ganze eine Idee aus der Abteilung Museumspädagogik, Herr Weber?
Wir arbeiten als Team. Also wir machen das sowieso, dass Museumspädagogik und Kuratoren zusammenarbeiten. Und bei uns ist es so, dass die Kuratoren das natürlich alles im Original kennen. Also ich habe 12 Jahre da gewohnt und habe selber in so einem alten Stadthaus gewohnt mit Hof. Die Gerüche, die fehlen mir. Also der kulturelle Reichtum der Bevölkerung, gerade vor 400 Jahren, die konnten alle Dichtungen, die haben viel Spaß gehabt mit Sprachwitz, mit Musik. Musik ist wirklich eine der großen, herausragenden kulturellen, immateriellen kulturellen Kulturerben von Aleppo. Aber auch die Küchen, wenn man mal in Aleppo gegessen hat, gerade im Armenierviertel, unglaublich gut. Also da kommt viel zusammen, wo man sagt, das Kunstwerk ist zwar toll, dass es da ist, aber es darüber hinaus ist ja praktisch eine Symphonie der Sinne gewesen und als solche auch gedacht.
Jetzt natürlich noch die Frage, Herr Weber, kann dieser Traum irgendwann Wirklichkeit werden?
Ausschnittsweise leider. Also vielleicht auch Gott sei Dank, weil wir sind keine Disney-Welt. Man muss sich schon wieder in den Museumsraum wieder anders auf Dinge einlassen. Allerdings müssen wir lernen, und das sind wir dabei, und da kommen die Museumspädagogen natürlich mit hinein, multisensitiv zu arbeiten. Das heißt, erstmal schon in der Sprache, nicht einfach Lexikatexte zu schreiben, andere Zugänge in der Sprache in der sinnlichen Wahrnehmung bereitstellen, damit man zwar nicht das ganze Konzert mitkriegt, aber wenigstens ein paar Teile davon.
Stefan Weber, der Islamwissenschaftler, ist Direktor des Museums für islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Morgen werden wir hier in Fazit mit Jörg-Uwe Neumann sprechen, dem Direktor der Kunsthalle Rostock. Herr Weber, danke für diesen Traum.
Danke Ihnen.